Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Helmut Jakob. Ich möchte Ihnen heute etwas über das Betriebssystem Minix sagen. Das passt ja soweit ganz gut in das Thema. Es ging ja um PCs und Lernen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten bei Minix. Es ist kein System, was man jetzt so jedermann auf den Schreibtisch stellen kann, sondern es ist ein System, was für die Leute gedacht ist, die was über Betriebssysteme wissen wollen. Deshalb ist auch der Inhalt meines Vortrags so: zuerst mal eine kurze Einführung in Minix, warum ist es auch entstanden, dann etwas über das Prozessmanagement, das ist ja eigentlich der Kern der ganzen Angelegenheit, die Ein-Ausgabe wird oft unterschätzt, viele Betriebssystembücher befassen sich also sehr, sehr ausführlich mit dem Scheduling-Algorithmen und so weiter, obwohl die Ein-Ausgabe vielleicht ein Drittel des gesamten Codes umfasst, also doch sehr wichtig ist. Dann das Speichermanagement von Minix, Dateisystem und schließlich dann ein bisschen was über die Quellen, wo ich das Ganze her habe. So, das erste Timesharing-System erblickte im Jahr 1964 das Licht der Welt. Es wurde unter dem Namen Multics bekannt und ist immer noch der Prototyp für alle interaktiven Betriebssysteme, die es gibt. Unter anderem waren Ken Thompson und Dennis Ritchie an der Entwicklung von dem Multics beteiligt. Und Multics wurde entwickelt von einem ganzen Konsortium von Firmen. Und irgendwann stieg Bell aus diesem Multics aus, aber die beiden Mitarbeiter von Bell, also Thompson und Ritchie, die waren so begeistert, die fingen an, auf einer Maschine, die sie sich besorgt hatten, ein eigenes Betriebssystem zu schreiben, was natürlich auf Multics aufbaute. Und das Betriebssystem sollte eben diese Eigenschaften haben, die sie als wichtig erkannt haben, ein hierarchisch aufgebautes Dateisystem, alles Eigenschaften, die man heute eben von Unix aus kennt. Alles bei Unix ist eine Datei, deshalb sollte auch hier Ausgabe auf Dateien eben der Ausgabe auf Peripherie entsprechen. Man sollte verschiedene Prozesse laufen lassen können natürlich und diese Prozesse sollten miteinander kommunizieren können. Dann sollte man Prozesse starten können von anderen laufenden Prozessen aus. Es sollte mehrere Anwender geben, die nicht auf bestimmte Kommandointerpreter festgelegt sind. Und es sollte eine Menge Dienstprogramme geben und auch sollte auf verschiedenen Rechnerarchitekturen laufen. So entstand dann Unix. Und zwar ist es interessant, dass Unix zunächst mal hinten auch mit ICS geschrieben wurde und nicht mit IX. Was man eben daraus erkennen kann, ist die Ableitung von Multics. Es war auch ein Einbenutzerbetriebssystem zunächst mal. Entwickelte sich dann aber schnell weiter zu verschiedenen Versionen und schließlich hier eben Version 7. Und bei Version 7 hat dann der momentare Bereitsteller von Unix entdeckt, dass er das Ding auch verkaufen kann. Und das war dann ein Problem für die Universitäten, an denen Unix eben benutzt wurde, um die Studenten in die Realität und in die Anwendung der Betriebssysteme einzuführen. Deswegen gab es die Notwendigkeit, eben diese Lücke irgendwie zu füllen. Und da kam der Professor Andrew S. Tannenbaum auf die Idee, ein Betriebssystem selbst zu entwickeln. Das hieß Minix, also Mini Unix. Und er schrieb alle 12.000 Zeilen, oder seine Institutsangehörigen, das weiß man nicht so genau, alle 12.000 Zeilen von dem Minix neu. Und der komplette Quellcode war auf kompatibel zu Linux, zu Unix Version 7. Also die Systemcodes waren die gleichen. Und jetzt konnte das Minix verwendet werden, um die Studenten eben in der Praxis auszubilden. Tannenbaums Ziel beim Schreiben von Minix war, ein Betriebssystem zu erstellen, was modularer und verständlicher aufgebaut war als Unix. Und es sollte auch vollständig oder weitestgehend in C programmiert werden, damit man das besser verstehen konnte. Um Minix als Lehrmaterial in Schulen benutzen zu können, hatte Tannenbaum die Idee, das Ganze zunächst mal auf einem normalen IBM PC 1 laufen zu lassen. Das heißt also, er sollte auf einer Maschine laufen, die mit 4,77 MHz Takt arbeitete, mit 640 KB Speicher und mit zwei Diskettenlaufwerken. Und nach der Veröffentlichung, das war bei Minix Version 1.0 der Fall, und danach erschienen natürlich weitere Versionen von Linux 1.5, 2.0 und 3, sodass also dann diese Einschränkung natürlich nicht mehr galt. Denn der Herr Tannenbaum hat sich da total geirrt, was die Entwicklung der PCs betraf. Er hat gedacht, da eine Festplatte, sowas, das ist alles viel zu teuer, das wird es nicht geben. Aber das war dann doch so. Und im Folgenden beziehe ich mich eigentlich auf die Version Minix 1.0, also nicht auf die folgenden Versionen. Die Grundlagen zu erklären, dafür ist es am besten, Minix 1.0 zu betrachten. Jetzt gehe ich kurz auf den allgemeinen Aufbau von Betriebssystemen ein. Man unterscheidet dabei diese Grundformen, den monolithischen Kernel, den Mikrokernel und den Exokernel. Jetzt sage ich vielleicht mal was zu den Worten, die jetzt häufig vorkommen, und zwar zum Wort Kernel. Unter dem Kernel versteht man wohl so ganz grob die zentralen Funktionen eines Betriebssystems. Und dann gibt es den monolithischen Kernel, in dem sind alle Systemfunktionen, also alle zusammengefasst, in einem Programm, der das zusammen in einem Stück kompiliert wird. Und dieses Programm läuft im Kernel-Mode. Unter Kernel-Mode versteht man einen Zustand des Prozessors, wo alle Instruktionen ausgeführt werden können. Also alle I/O-Instruktionen zum Beispiel, die sonst für die User verboten sind, die können hier ausgeführt werden. Und von einem höheren Standpunkt aus kann man sagen, dass der monolithische Kernel eben unstrukturiert ist. Das ist natürlich schon so ein bisschen abwertend, also der Tannenbaum hat das immer gesagt, das ist nicht gut, wir brauchen Strukturen. Und Beispiele für diese monolithischen Kernel sind Windows, BSD, Unix und Linux auch. In Mikrokernels sind diese zentralen Funktionen zusammengefasst in diesem unteren Teil. Das heißt, man sieht schon, der ist auch hier viel kleiner gezeichnet. Es ist ein kleinerer Umfang, heißt nicht unbedingt, dass es wenig Instruktionen sind, aber ein kleinerer Umfang. Das Betriebssystem läuft im Kernel-Mode. Das heißt also, das soll dazu führen, dass das gesamte Betriebssystem sicherer wird. Die darüber gelegenen Teile laufen nicht im Kernel-Mode, sondern nur im User-Mode, können also nicht irgendwie auf die I/O-Geräte hier direkt zugreifen und dabei irgendwie Fehler verursachen. Zwischen den Ebenen dieser einzelnen Funktionen, also vom Kernel, Device Driver, Interface Services, gibt es so eine Art Client-Server-Architektur, die sich über Messages hier verständigen. Beispiele für einen Mikrokernel, der wirklich nach der reinen Lehre läuft, ist zum Beispiel der L4, der in Karlsruhe entwickelt wurde. Aber auch Linux in den neueren Versionen hat mehr diese Struktur. Bei Verwendung von Exokernels haben die einzelnen User, also auch die Betriebssysteme selbst, direkten Zugriff auf die Hardware. Man kann fast sagen, dass es eine Weiterentwicklung vom Mikrokernel ist. Und der Kernel selbst sorgt nur dafür, dass keine Konflikte auftreten. Also wenn ein User die Hardware anspricht, dass das nicht ein anderer auch noch gleich macht. Beispiele dafür sind zum Beispiel VMware oder der MIT-Exokernel. Das heißt, der Kernel so. Ja, ansonsten ist Minix als Klon vom Multi-User-System Unix 7 entworfen. Das heißt, es gibt verschiedene Prozesse, die nebeneinander herlaufen. Es können sich mehrere Benutzer anmelden, wobei bei dem Version 1.0 das nur ein User sein kann. Hier, das ist einfach durch die Hardware wohl auch gegeben. Aber beim System, bei Version 2.0 ist das auch gegeben, dass mehrere User sich anmelden können. Jeder Benutzer hat, genau wie man das vom Unix erkennt, eben eine Benutzer-ID und einer ist bevorrechtigt, der Root, der darf alles, der Systemadministrator. Ja, ansonsten entspricht es dann vom Aussehen her dem, was Sie unter Unix kennen. Eine Idee von dem Herrn Tannenbaum war die, also kein Interface zu entwickeln, was ein Windows-System, also eine grafische Oberfläche hat. Der hat einfach gesagt, das hört sich irgendwie nach Professor an, Er hat gesagt, also Leute, die jetzt dieses System nutzen, das sind Studenten der Informatik und die sollten in der Lage sein, sich diese Kommandos zu merken. Und deswegen ist das alles kommandokompatibel. Bei Minix 3.0 gilt das dann nicht mehr darum, sich welche hingesetzt und haben dem armen Anwender eine Grafik geordnet. Der Code von Minix besteht aus vier Hauptteilen: dem Prozessmanagement, Input-Output, Memory-Management und Filesystem. Und das bilden diese vier Komponenten. Damit ist Minix relativ klein und eben auch überschaubar. Jetzt kommen wir zu einem zentralen Begriff bei dem Multiprocessing-System und das ist der Prozess selbst. Also ein Prozess ist ein laufendes Programm, es ist nicht wie ein Programm. Ein Programm ist statisch, ein Prozess ist dynamisch. Und zu dem Prozess gehört ein Programmzähler, ein Speicherbereich für Programm und Daten, ein Registersatz, die geöffneten Dateien, ja, die Information, welches der Vaterprozess dieses Prozesses ist und sein Status. Und wenn man vom Status spricht, dann kann man unterscheiden, es gibt also die Prozesse, die neu sind, die werden per Fork-Befehl in die Lage versetzt, einen anderen Prozess zu kreieren. Der Prozess kommt in den Status Ready. Wenn er den Status Ready hat, dann kann der Scheduler, das ist also derjenige, der die Arbeit verteilt hier zwischen den Prozessen, diesen Prozess auswählen, dann ist er Scheduling und er kann laufen. Wenn er jetzt ein I/O-Gerät braucht, beispielsweise einen Plattenzugriff, setzt er einen Service-Request ab. Im Allgemeinen ist es eine Message eben an den File-Server. Und er kommt in den Status Blocked. Das heißt, er kann nicht weiterarbeiten, bis eben dieser Service erfüllt ist. Und wenn der Service available ist, das heißt, also der Interrupt vom File-Server ist eingetroffen, geht er wieder in den Status Ready und kann wieder vom Scheduler erfasst werden und kann wieder laufen. Zum Schluss sagt der Prozess Exit und dann verabschiedet er sich aus dem System. Bei den Prozessen, bei den User-Prozessen gibt es noch eine Einschränkung, die können nur eine bestimmte Zeit lang laufen. Sonst würde ein User-Prozess das ganze System majorisieren, aber um das zu vermeiden, ist die Zeit, die es läuft, auf 100 Millisekunden bei Minix begrenzt. Also nach 100 Millisekunden geht ein User-Prozess, der running ist, in den Status blockt über und es wird ein anderer Prozess reagieren und auch dann. Ja, jetzt hatten wir schon öfter von dem Scheduling gesprochen. Das Scheduling passiert bei Minix zwischen den einzelnen Prozessen. Das Minix besteht eben aus mehreren Ebenen. Die erste Ebene, das hatten wir gesehen, ist das Prozessmanagement. In der Ebene werden die Interrupts und die Traps aufgenommen und die Register gespeichert und es wird für die Verteilung von Nachrichten zwischen den anderen Prozessen gesorgt. Die zweite Ebene enthält die Prozesse, die jetzt für IOs zuständig sind. Und die dritte Ebene enthält hier den File-Server, Memory-Management und in der vierten Ebene die Anwender. Und entsprechend ist die Priorität auch zugeordnet. Diese erste und zweite Ebene, also das ist die zweite Ebene und die erste Ebene, in der der Scheduler selbst läuft, die bilden den Kern von Minix. Und die nächste Ebene, die Server-Prozess-Ebene, enthält nur zwei Prozesse, den File-Server und den Memory-Manager. Und diese Dienste stellen Funktionen zur Verfügung für den User. Also die werden vom User dann angesprochen.
Die Priorität ist aber dann umgekehrt, ne?
Ja, ich glaube, ich war jetzt kleiner. Die Priorität
ist kleiner, das ist richtig, aber es ist eine höhere Priorität.
Ja, das ist die höhere Priorität. Die niedrigste Priorität ist die kleinste Zahl. Das ist, ja, oder? Naja, auf jeden Fall.
Das ist der die höchste
Priorität. Ja, das stimmt nicht. Das stimmt. Die höchste Priorität ist hier. Das sind die natürlich hier. Also die niedrigste Priorität ist die.
Ja, klar.
Man sieht ja eben, dass jedem Prozess eine von diesen drei Prioritäten zugeordnet ist. Also dem User-Prozess ist diese Priorität zugeordnet, das ist mit der niedrigsten Priorität, die höchste Priorität ist den Tasks zugeordnet. Soll ein Prozess zur Ausführung gebracht werden, so wird zunächst mal geprüft, ob eine Task im Status Ready ist, also ob hier eine Task im Status Ready hat, und dann würde diese ausgeführt werden. Wenn keine Task im Status Ready ist, dann würde geguckt werden, ob in der Server-Ebene eine Task Ready ist, also das File-System oder der Memory Manager. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird ein User-Prozess, und zwar immer der hier vorne in der Warteschlange steht, ausgeführt. Das System braucht natürlich eine Datenstruktur, die die entsprechenden Prozesse abbildet. Und jeder Prozess ist beim Mini-Client Eintrag in einer Tabelle. Das kann man in dem Quellcode auch genau sehen. Und man kann auch sehen, was dort in dieser Tabelle steht. Das sind zunächst mal drei Kategorien für die Prozesstabelle. Die erste Kategorie enthält die Strukturen und Variablen, die es erlauben, auf den Prozess zuzugreifen. Das sind Register zum Beispiel, Pointer auf den Stack des Prozesses, die physische Adresse des Prozesses im Speicher und die Prozess-ID als Zahl. In der nächsten Kategorie stehen die Zeitvariablen, denn ich habe gesagt, dass der User-Prozess nach 100 Millisekunden unterbrochen wird, also muss auch gezählt werden, wie viel Zeit hat, ist inzwischen verbraucht worden. Und die letzte Kategorie, das sind ist für die Kommunikation mit anderen Prozessen da. Zum Beispiel Messages auszutauschen, also Listen auf die Messages, die für die Prozesse anstehen. Die letzte wichtige Information über Prozesse betrifft die Ausführung. Minix-Prozesse verwenden nur einen einzigen Thread. Das heißt also, es gibt nicht innerhalb des Prozesses noch Unterprozesse, die den gleichen Adressraum benutzen und sich nur durch den Programmzähler unterscheiden, sondern Minix ist ein Single-Threaded-Betriebssystem. Das ist damit natürlich auch alles viel einfacher. Alle Prozesse in Minix sind abgeleitet von einem Prozess, der init heißt, und wenn das System gebootet wird, dann wird der Kernel in den Speicher geladen, der Memory Manager, das Filesystem und init als erster User-Prozess. Und dieser Init-Prozess, der führt jetzt einen Fork aus, also eine Initialisierung eines weiteren Prozesses. Und das ist ein Login-Prozess für das Terminal, also für jedes Terminal ein Login-Prozess. Wenn man das Terminal einschaltet, dann sieht man den Login-Prompt, wo sich der User einloggen kann. Wenn er das tut, dann wird die Shell gestartet, die auch wieder per Fork initialisiert wird. Gibt verschiedene Probleme, mit denen ein Betriebssystem kämpfen muss. Das ist zum Beispiel das Problem des Deadlock. Wenn verschiedene Prozesse im System aktiv sind, dann gibt es auch verschiedene Ressourcen, in denen diese Prozesse kämpfen. Wenn jetzt Prozess 1 auf den Drucker wartet, aber den Bildschirm kontrolliert, und umgekehrt Prozess 2 auf den Bildschirm wartet, der aber vom Prozess 1 kontrolliert wird und den Drucker kontrolliert, dann geht nichts weiter. Und dieses Problem zu lösen ist nicht sehr einfach. In aufwendigeren Betriebssystemen wird das vorschauend geregelt, dass dann ein Prozess wartet. Aber bei Minix selbst, da wird nicht viel gemacht in dieser Hinsicht. Es war so, dass zur Zeit, als Minix geschrieben wurde, gab es sehr wenige externe IO-Geräte, das war eigentlich nur der Bildschirm und der Drucker. Und die einzige Möglichkeit, in der Deadlocks auftreten konnten, waren gemeinsam benutzte Ressourcen. Und das waren zum Beispiel, konnten Inodes sein, also Dateien, oder Einträge in die Prozesstabelle. Dies zu vermeiden war sehr schwierig, deswegen hat man da die Vogel-Strauß-Politik betrieben. Hat also gesagt, kümmern wir uns nicht drum, wird schon nicht passieren. Und wenn es passiert, dann muss der Anwender eben schnell neu routen oder sowas. Denn sonst ist das ja sehr kompliziert, zum Beispiel bei Systemen, die Datenbanken beinhalten, eben vorschauen zu sehen, welche Datenbankzugriffe verursachen Deadlocks, und die werden dann abgebildet. Das gibt es hier nicht. Es gibt nur eine Sache, dass Deadlocks zwischen File-Server und Memory-Manager, die werden vermieden, indem gesagt wird, wenn der File-Server mit dem Memory-Manager Kontakt aufnimmt, dann wird die Kontaktaufnahme abgelehnt. Das geht nur vom Memory-Manager zum File-Server und dann kann nichts passieren. Das sind natürlich jetzt eben Sachen, die aufgrund der kleinen zur Verfügung stehen, Ressourcenmenge, kleine Speicher, und es sollte ja auch einfach sein, eben weggelassen worden sind. Ja, über I.O. hatte ich schon gesagt, dass es relativ wichtig ist. Also 30% des Source Codes sind I.O. und daran sieht man die große Bedeutung auch. Und diese I.O.-Software, die ist auf vier Ebenen verteilt. Die darf man aber nicht verwechseln mit den Ebenen, die wir bei den Prozessen kennengelernt haben. Die erste Ebene ist der Interrupt-Händler, wenn wir hier die Hardware haben, die als I.O. dient. Der Interrupt-Händler, dann der Device-Treiber und device-unabhängige Software und der eigentliche User-Prozess. Wenn es einen I.O.-Request gibt, dann geht der in diese Richtung. Wenn die Hardware die Anforderung erfüllt hat, dann geht das eben in die andere Richtung. Und man nimmt hier eben Kompromisse in Kauf, dass man sagt, diese Dinger kommunizieren nicht direkt mit dem User-Prozess. Man will eben jetzt diesen Microkernel-Prinzip erhalten und nicht in die Richtung des monolithischen Kernels abdriften. Deswegen ist das alles von hier nach hier alles Messages, die da laufen. Und zwar läuft immer eine Message nicht vom Interrupt-Händler gleich in den User-Prozess, sondern immer nur an die übergeordnete oder untergeordnete Ebene. Die Behandlung von Interrupts im Minix hat natürlich genau wie überall das Ziel, Prozesse von innen zu entkoppeln. Und wenn ein I.O.-Gerät die Operation beendet hat, sendet es eine Nachricht an einen Prozess, um den Ready-Status zu ersetzen und lauffähig zu machen. Am Anfang der Interrupt-Prozedur werden in einem ersten Schritt die Registerinhalte gerettet des laufenden Prozesses, und zwar in den Tabellenplatz, der in der Prozesstabelle dafür vorgesehen ist. Eine Funktion, die im Source Code Interrupt heißt, wird aufgerufen und dann wird eine Nachricht verschickt und mit dem Scheduler kommuniziert. Das heißt, der Scheduler sorgt dann dafür, dass die entsprechende Task, die den Device-Treiber repräsentiert. In dem Device-Treiber steckt der gesamte geräteabhängige Code. Also der Device-Treiber ist der jetzt zum Beispiel bei einer Platte weiß, wie viele Sektoren, wie viele Zylinder und sowas es gibt. Und der überträgt die Kommandos dann hier an die Hardware. Nachdem das Kommando vom Device-Treiber an das Gerät abgesetzt wird, muss der Device-Treiber warten, bis das Gerät fertig ist. Und das wird eben über einen Interrupt mitgeteilt, der dann eben in dieser Richtung läuft. Und dann hat er die Daten zur Verfügung über eine Message, einen Buffer. Für jede Klasse von I.O.-Geräten gibt es in Minix eine separate I.O.-Task. Und die Task, das ist das gleiche Wort wie Device-Treiber, wird hier gleichbedeutend verwendet. Die Treiber sind natürlich vollständige Prozesse mit allem, was dazugehört, Statusregister, Speicherbelegung und so weiter. Und die Device-Treiber kommunizieren über Standardnachrichten mit dem File-Server. Das heißt, das ist die darüberliegende Ebene. Und der einzige Unterschied zwischen den anderen Prozessen ist der, dass sie per Link mit dem Kernel verbunden sind und den gleichen Adressraum teilen. Minix ist dafür ausgelegt, dass man es verstehen kann, nicht so sehr auf Effizienz. Das sieht man eigentlich immer wieder. Das sind Kompromisse, die man da geschlossen hat, um es verständlich zu machen, um auch die reine Lehre eben da durchzuziehen. Der Vorteil, eben diese Device-Treiber in den Kernel aufzunehmen, ist eben die, dass das Ganze etwas schneller läuft, dass die Datenstrukturen von den Device-Treibern direkt zugegriffen werden können und dass das Ganze etwas kompakter wird. aber eben bei Minix 1, bei dem Minix 2.0, bei dem Vorgänger, haben sich dann eben Leute angebracht, die die Weißtreiber auch rausgezogen haben und als einzelne Source Codes auch umwandelbar machen. Dann gibt es den Begriff der device-unabhängigen Software. Der ist im File-Server zum Beispiel angesetzt und der verwaltet dann zum Beispiel die Verbindung zwischen den Begriffen /dev und so weiter, FD1 oder sowas, zu den Hardware. Und sorgt für den Schutz der Dateien und dafür, dass wenn verschiedene Blockgrößen bei Files auftreten, dass man dann das abfängt und nicht immer wieder verschiedene Device-Treiber schreiben muss. Also Kommunikation mit Device-Treibern. Nochmal hier kann man das nochmal schön sehen. Der Unterschied zwischen monolithischem System, da ist das Ganze über die Kernel- und User-Bereich verteilt. Und hier ist da die Grenze fest, also angezogen, die wird nur von den Messages überschritten, sodass das alles entkoppelt ist. Und es ist natürlich so, dass dieses strukturierte System den Erfindern von Minix, die ja aus dem universitären Bereich kommen, natürlich besser gefallen hat, als sowas, was hier so mehr zusammengebastelt ist. So, dann komme ich zum Speichermanagement von Minix. Das ist recht einfach. Es ist einfach eine verkettete Liste, aus denen in der jeweils ein Eintrag ist für einen freien Speicherplatz. Also der Speicherplatz ist frei. Da zeigt dieser Zeiger hin von diesem Cat-Element und da steht auch die Länge drin und so weiter. Dieser Platz ist frei und der ist auch wieder frei. Und damit ist die Liste hier beendet. Vom Kopf aus her wird die durchsucht und dann wird nach der Methode First Fit, also der Scheduler weiß ja, wie groß der Prozess ist, der jetzt Speicher belegen möchte, wird nach First-Fit-Methode geguckt, passt er hier rein? Nein. Passt er hier rein? Ja. Dann wird der hier belegt und der Prozess da reinkopiert. Der Minix-Entwickler hat sich aufgrund weniger Annahmen dafür entschieden, dass weder Paging noch Segmenting benutzt wird. Die erste Annahme ist, dass Minix nur auf Personal Computer benutzt wird und keine großen Speicheranforderungen haben wird. Und falls es nur auf Personal Computern benutzt wird, laufen auch nur wenige Prozesse und dann muss man da sich nicht allzu viel Arbeit machen und das Ganze kompliziert gestalten. Außerdem hat der Minix-Entwickler angenommen, dass ein PC niemals eine Festplatte haben wird. Das war eben 1987, da war das nicht so sehr aktuell, das war also sonst sehr, sehr teuer. Und dass deswegen eben eine Auslagerung von Speicher auf die Platte, also ein Swapping oder sowas, unnötig ist. Und außerdem sollte Minix auf Systeme auch portierbar sein, die weder Paging noch Segmenting kennen und auch kein Speichermanagement haben. Wenn jetzt einem Prozess Speicher zugeordnet wird, dann sieht das so aus, dass dies ist also der zunächst mal freie Speicherbereich, dieser hier, und in den wird das Programm reingesetzt, und zwar das ausführbare Programm, also das Programm geladen und dann die Daten für die globalen Daten, dann kommt ein freier Bereich und der Stack wird hier oben angesetzt. Das hat den Vorteil, wenn der Stack wächst, dann wächst er nach hier unten in den freien Bereich rein und genauso die Daten würden hier reinwachsen, sodass das also dann zusammenlaufen kann. Und die können nur, werden nur begrenzt durch diese Größe. Das ist jetzt nochmal eine Darstellung eines Minix-Prozesses im Speicher. Das ist ein Eintrag in einer Tabelle. Und da wird eben festgelegt, der Text, das heißt der Programmcode, liegt physisch an dieser Stelle, hier, die Daten dort und der Stack hier an dieser Stelle. Das ist die reale Aufteilung. Und das ist die Tabelle im Speicher, auf der dann eben der Prozess gestartet werden kann. Im IBM-PC sieht das so aus, dass genau bei DOS hier unten die Interrupt-Vektoren liegen, dann Kernel und Device-Treiber zusammengelinkt, die Server, Memory Manager und File-Server und der Init-Prozess. Das wird zunächst mal über hier in dem Fall, dem 1.2, in den unteren Speicherbereich geladen. Das ist dann für die Anwendungsprogramme zur Verfügung. Das heißt, dieser Teil wird dann vom Memory Manager verwaltet und entsprechend aufgeteilt. Ja, dann komme ich zum Filesystem von Minix. Das Minix-Filesystem ist dafür verantwortlich, logische Dateien auf dem physischen Speicher abzubilden. Und dies umfasst Zuordnung und Freigabe von Platz für die Dateien, Verfolgung von Plattenblöcken und freien Speicher und Schutz der Dateien. Der Minix-File-Server akzeptiert jetzt vom User her 29 verschiedene Nachrichten. Das zum Beispiel Read und Change Directory oder sowas ist eine Nachricht, die der User dem File-Server schickt. Und der Server selbst läuft in einer Schleife. Das heißt also, das ist so, dass er, wenn er fertig ist, läuft er wieder auf ein Receive. Das heißt nicht so, dass er dauernd Befehle ausführt, sondern der kommt dann auf ein Receive und wartet auf eine neue Nachricht vom User.
Okay.
Ja.
Jetzt wäre der nächste.
Jetzt wäre der nächste.
Ich will es nicht abkürzen, aber
zwischen im Superblock.
Im Superblock. Ja, dann ist das ein bisschen viel. Also im Superblock steht das. Ich kann da noch mal ganz kurz durchmachen. Im Superblock steht eben drin, was. Wie sieht die Aufteilung des Filesystems insgesamt aus? Also zum Beispiel, wie viele iNodes hat der? Das heißt, wie viele Dateien können da drauf aufgebaut werden oder sind da drauf? Und wie viele Daten hat er zur Verfügung? Zone und Block ist so etwa das gleiche. Ich hätte zumindest. Ja, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Directory, das ist ein etwas eingeschränktes Problem. Ein Problem der Einschränkung, da gibt es die Einschränkung, dass die nur 16 Bytes groß ist, dass aber dadurch eben der Filename auf 14 Bytes begrenzt ist. Und durch die vorige Einschränkung mit dem iNode, da gibt es die Einschränkung, dass man maximal eine Datei aufbauen kann mit 64 Megabyte. Auf dem Minix, was ich da habe. Also größer kann das nicht sein. Ja, die Pfade, das ist etwas, was den Leuten, die Unix kennen, gewohnt ist, das ist also einfach so, wenn nach der User-ASD-Mbox gesucht wird, dass man dann von der Root-Directory ausgeht, hier das USR findet, als ersten Stufe dann im iNode für USR guckt, den nach dem ASD durchsucht, findet das hier, dann wird man auf den iNode 26 geführt, der sagt, die nächste Directory steht bei 406, im 406 steht dann die Mbox drin. Diese ganzen Dinger sind natürlich im Speicher. Das würde sonst viel, viel zu lange dauern, wenn er das von der Platte lesen würde, also von der Diskette in dem Falle. Das steht im Speicher, in Tabellen drin, in dem PC 1, den ich dort habe, in einer großen RAM-Disk von 240. Ja, aber Mount-Befehl ist natürlich im Minix auch da, denn die Diskette muss ich ja immer wieder ausnehmen, eine neue Diskette rein, wo vielleicht ein anderes Anwendungsprogramm drauf ist, weil der Diskettenplatz sehr beschränkt ist. Gibt also einen Mount Point, hier zum Beispiel das USR und das Filesystem, was auf einer Diskette ist, sieht so aus und dann kann ich eben dieses Filesystem hier an diesen Mount Point anhängen und habe dann ein großes Filesystem, in dem ich auf diese Dateien dann hier entsprechend zugreifen kann. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wie bin ich da dazu gekommen zum Minix? Ich hatte halt einfach die Intention, dass mit der PC-Hardware doch mehr zu machen sein müsste als nur DOS. Und dann habe ich das Buch von Tannenbaum gefunden, was sehr, sehr instruktiv ist, kann ich ja so empfehlen. Operating Systems von Tannenbaum, wo er Allgemeines über Betriebssysteme sagt, aber auch sehr detailliert dann auf das Minix eingeht. In diesem Buch ist auch der gesamte Source Code von Minix, also alle 12.000 Statements gelistet. Im Code selbst stehen Hinweise, auf die entsprechenden Statement-Nummern, sodass man da also wirklich, wenn man sich da Mühe gibt, kann man da durchsteigen, kann es bis zum letzten Hinterrand dann auch sehen. Ja, und dann, als ich das dann hatte, das Buch, habe ich das gelesen und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du das mir nichts auch mal bestellen. Das habe ich dann gemacht. Kostet 200 D-Mark, damals bei Prentice Hall noch. Und habe das installiert und danach war ich aber ein bisschen demotiviert, weil man da mit dem Minix so, wenn man Anwendung damit schreibt, das nicht so gut geeignet ist. Also das, die Kompilierungen laufen sehr, sehr, sehr langsam. Man muss eigentlich mehr daran interessiert sein, das Zusammenhängen zu verstehen und zu sehen. Außerdem hatte das keinen Typ Float, in der C-Compiler hatte keinen Typ Float, und sodass ich also irgendwelche mathematischen Sachen eigentlich nicht lösen konnte. Ich habe dann versucht, das Float dazu implementieren, aber das habe ich dann aufgegeben. Das ist kompliziert. War viel zu viel Arbeit. Ja, aber als Lehrbetriebssystem finde ich immer noch ganz toll, zumal diese Dokumentation in diesem Buch von Tannenbaum empfehlenswert ist. Ja, bedanke ich mich.